Miegel und Stähle im Auftrag des Teufels, der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge von
Im Auftrag des Teufels.
Heute mit einem wunderschönen Logo an der Wand und mit einem wunderschönen Thema, zumindest für uns Strafverteidiger, nämlich rund um Kokain. Damit herzlich willkommen. Benni, leit doch mal kurz ein, um was es heute gehen wird.
Also zuallererst, wir sind aus dem Urlaub zurück, machen jetzt heute die neue Folge für euch. Thema Kokain, ja, da haben wir relativ viel zu erzählen, vor allen Dingen du. Du bist wahrscheinlich einer der führenden Strafverteidiger in ganz Deutschland mit den wahrscheinlich auch größten Verfahren, was Kokain betrifft.
Kann man auch an der Stelle sagen, dass ich brauner geworden bin als du? Oder, also ich meine, das können ja mal die Leute, die mein Video, also, na scheiße, du bist immer, es geht nicht. Also für alle, die den gerade nicht sehen, man kann einfach nicht brauner werden als dieser Mann, wenn er, ich glaube, nur 3 Tage irgendwo im Urlaub gewesen ist. Ich war echt hardcore in der Sonne, ne, mit dieser Creme und ja, endkrass, aber es hat nicht geklappt, wie ich sehe, aber ja, ein bisschen.
Ich werd ziemlich braun, hast du recht, ja.
Bin ich blass?
Nein, überhaupt
okay,
nicht.
Okay, sehr gut. In der Tat mache ich viele Kokainverfahren, aber jetzt habe ich dich kurz mit einem viel wichtigeren Thema, nämlich mit der Bräune unterbrochen, aber führ fort, bitte.
Ich würde sagen, weil letztes Mal, glaube ich, auch echt heftig war, wie wir das Thema mit Messer und versuchten Totschlag und so weiter abgehandelt haben, würde ich heute vielleicht mit etwas Lockerem anfangen. Und zwar habe ich exklusiv für unsere Zuhörer einen Mandantenbrief mitgebracht, den ich gleich vorlesen werde, um unseren Zuhörern zu zeigen, wie unsere Mandanten sprechen, wie sie reden, wie sie sich verhalten, was für Probleme sie haben. In diesem Brief geht es auch um Betäubungsmittel. Ich habe natürlich die Zustimmung vom Mandanten geholt, dass ich das hier heute vorlesen darf. Ich habe ihn einen Kleinigkeiten abgeändert, dass auch nicht die Staatsanwaltschaft im Nachhinein Rückschlüsse daraus ziehen kann.
Also ihr seht mal, wie krass eigentlich dieser Podcast hier ist. Also glaub mir, ich habe das in der ersten Folge gesagt, dass das exklusiv und ganz besonders, aber glaub mir, ihr werdet nirgendwo so krass nah dran sein an der Kriminalität wie in unserem Podcast. Wir haben einen originalen Mandantenbrief. Wie ticken, wie schreiben, wie denken die Kriminellen, für euch heute mitgebracht. Mhm. Abgeändert, möglicherweise, um das Risiko zu minimieren, dass die sich noch einer Strafverfolgung aussetzt. Also näher dran sein kann man eigentlich
also,
nicht.
Er wurde auch schon rechtskräftig verurteilt, kann ich auch schon sagen. Ist auch schon wieder in Freiheit. Wurde damals.
Alhamdulillah.
Das Ergebnis hat gepasst. Ist schon mehrere Jahre her. Trotzdem habe ich da die Zustimmung natürlich geholt. Und ich würde sagen, der Zuhörer, der den Inhalt dieses Briefes komplett versteht, ist entweder selber kriminell oder er ist ein Strafverteidiger oder arbeitet für die Ermittlungsbehörden. Ansonsten glaube ich, wird er, der Zuhörer hier, nicht viel verstehen. Ich würde sagen, ich lese ihn vor.
Ja, aber ich möchte eine Sache einleiten, noch kurz sagen.
Übersetzt ihn für unsere Zuhörer.
Ich möchte eine Sache sagen, die mir noch am Herzen liegt, weil wir ja jetzt über das Thema Kokain sprechen. Ja. Und wissen Sie, viele denken ja halt immer, gerade wir Strafverteidiger, wir finden das alles total toll mit der Kriminalität und so. Wir bagatellisieren nichts. Benni und ich, wir nehmen unseren Job extremst ernst und Straftaten sind nicht gut, sind nicht schön, fördern auch nicht die Rechtsstaatlichkeit, aber wir möchten euch dieses spannende Thema halt einfach näher bringen. Ja. Und bitte missversteht etwaige Einwürfe von uns nicht dahingehend falsch, dass wir sagen, Drogendealen ist voll geil. Das ist es nicht. Es ist eine schlimme Straftat. Aber jeder Strafverteidiger hat ja auch so seine moralischen Grenzen, die man so vertritt, hoffe ich zumindest nicht alle. Ja, es gibt auch Leute, die verteidigen Pädophile und Vergewaltiger, wie ja nicht. Aber das nur einmal vorausschicken, möchte ich so mal sagen. Aber jetzt kommen wir zu diesem Brief. An den Cutter, ich lasse das hier drin. Du machst jetzt einen Trommelwirbel, irgendwas Krasses, weil das ist schon echt mega exklusiv.
Also, ich leg mal los. Sehr geehrter Herr Stähle, mein Name ist ... Ich komme auf Empfehlung von ... Ich brauche Ihre Hilfe. Mir wird bewaffnetes und bandenmäßiges Handeltreiben vorgeworfen. Ich sitze hier seit 2 Monaten und mein Anwalt macht nichts. Mein Läufer wurde mit 2 Blöcken weiß und 12 Kisten grün erwischt. Im Bunker haben die Bullen noch 78K, 150 Teile weiß und eine Schafe gefunden. Mein Arbeitshandy ist an einem sicheren Ort. Der dritte Kollege ist noch auf Flucht. Die Bande und Waffe muss weg. Ich habe keinen Bock auf einen 5er. Ich habe noch 1, 2 offen wegen einer alten Geschichte. Keiner von uns wird aussagen. Meine Jungs sind stabil, keine 31er. Wir sind eng mit den 81er. Meine Freundin muss 55 machen. Ich will 64 oder 35er. Aber kein 456a. Bitte kommen Sie mich besuchen. Unterschrift und daneben steht noch die Zahl 1312. So, ich glaube, dass unsere Zuhörer relativ wenig vom Inhalt verstanden haben, aber für uns Strafverteidiger ist ganz klar, was hier der Mandant mir sagen wollte und warum er Hilfe braucht. Lieber André, fang mal an, übersetz mal.
Also erstmal, seine Freundin oder seine Mutter hat am 13. Dezember Geburtstag, deswegen natürlich auch das 1312. An der Stelle, schade, weil sowas wäre geil, wenn man live wäre. Was heißt 1312? Denkt jetzt noch nicht drüber nach, denn wir gehen jetzt mal diesen Brief durch. Denn der junge Mann hat ja ganz offensichtlich ein paar Probleme und wer hilft außer Benny Steele? Niemand. Waffe und Bande. Waffe und Bande, ja. Waffe, bewaffnetes Handeltreiben, Paragraph 31a, genauso wie das bandenmäßige Handeltreiben, hat halt einfach eine Mindeststrafandrohung von ganzen 5 Jahren. Ja, das heißt, wenn ihr mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge Handel treibt, ist die Strafe nicht weniger als 5 Jahre. Es gibt nur den minderschweren Fall, aber das kommt hier sicherlich nicht in Betracht. So, das so viel zur Waffe und Bande. Der weitere wichtige Punkt ist, mein Anwalt macht nichts. Ich bin seit 2 Monaten hier. Das Thema ist ja einfach, ich liebe es ja.
Der Klassiker.
Ich liebe es ja. Also, kannst du dich dran erinnern, war das ein Pflichtverteidiger oder?
Es war damals ein Pflichtverteidiger zuerst.
Das Institut des Pflichtverteidigers ist einfach, es gibt gute Pflicht, ich habe auch Pflichtverteidiger übernommen stets, aber das Institut des Pflichtverteidigers wird mittlerweile eigentlich missbraucht, weil immer die gleichen Pflichtverteidiger vom Gericht dem Mandanten zur Seite gestellt werden und die machen was?
Zum Geständnisraten.
Oder nix.
Oder nichts.
Oder zum Geständnisraten, genau, das ist es halt leider. Und das ist tatsächlich wirklich der Klassiker, dass die Anwälte, dass die Mandanten das Gefühl haben, ihr Anwalt macht halt einfach gar nichts, sprich keine Besuchserlaubnis für die Familie beantragen, nicht um die Besuch kümmern, nicht mit der Familie ihn nicht besuchen, die Akte nicht richtig lesen und so weiter und so fort.
Und natürlich sind die meisten Mandanten auch relativ schnell unzufrieden, wenn sie nach 2 Monaten noch nicht wieder auf freiem Fuß sind.
Ja, genau.
Was bei dem Tatvorwurf natürlich absolut unrealistisch ist.
Natürlich, aber auch da ist es ja wichtig, dass man dem Mandanten das kommuniziert. Genau. Also es ist, also guck mal, ich habe zum Beispiel die Philosophie, ich sage denen lieber, pass auf, 8 Monate auf Minimum, ja, anstatt einfach nichts zu sagen. Weil dann, ich meine, guck mal,
falsche Hoffnungen,
ja,
ist, macht man nicht.
Das, und vor allen Dingen, die sitzen ja da. Was haben denn die Leute im Knast für Gedanken? Anwalt, welche Strafe kriege ich, gebe meine Freundin fremd, mache meine Pelle was mit den anderen, keine Ahnung was, darüber reden sie ja. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man dem Mandanten das da mitteilt.
Ich glaube, dass wir beide so arbeiten und das werde ich auch, wollen wir auch immer so weitermachen, dass wir den Mandanten da ehrlich sagen, was auf ihn zukommt und nicht irgendwelche Versprechungen. Es gibt genug Strafverteidiger, die das ausnutzen und die dem Mandanten dann erzählen, ach, dein Anwalt erzählt dir Quatsch, ich trotz so einem Vorwurf, ich hole dich hier raus, zahl mir Betrag X und sonst was. Was machen viele Mandanten natürlich? Bezahlen das in der Hoffnung und am Ende sagt der Anwalt, ja, ich habe alles probiert, aber es ist jemand anders schuld. Also wir sind da schon sehr direkt und ich sage da auch bei so einem Gespräch, würde ich ihm direkt sagen, also das schaut hier jetzt aktuell nach 5 Jahren aufwärts aus.
Ja, und ganz schlimm sind ja auch die Anwälte, die an die Familien gehen. Ne, da gibt es ja so Tricks, da gibt es Anwälte, die sagen zu der Familie, so ein Tatvorwurf hier, wir kommen mal 2 Blöcke weiß, 12 Kisten grün, da kommst du nicht raus mit einer Schafen, die gefunden wurde. Auch nicht mit Kaution. Dann gibt es viele Anwälte, die sagen dann zu den Familien, könnt ihr eine Kaution zahlen, um so ein bisschen rauszuhören, wie viel Kohle haben die. Es ist egal, ihr könnt 200.000 Euro Kaution zahlen, die lassen den nicht raus.
Ja.
Um dann natürlich das Honorar in die Höhe zu treiben. Ich hasse das wie die Pest, aber das machen tatsächlich sehr viele Kollegen.
Ja.
Deswegen, mein Anwalt macht nichts, der Klassiker.
Aber was heißt denn zwei Blöcke weiß und 12 Kisten grün?
Was heißt 2 Blöcke weiß? 2 Blöcke weiß ist Kokain, wird typischerweise, also Kilo Kokain, 1 Kilo ist immer 1 Block Kokain. Das kann man googeln, das kann man sehen, vielleicht werden wir es auch mal hier in der Folge zeigen. Das ist dann so ein weißer Block, so ungefähr so groß, ja, so ein bisschen größer als, nicht ungefähr das Format wie ein Backstein, ist ein bisschen zu hoch dafür, aber stellt euch das ungefähr so vor. Und da ist dann immer ein Stempel mit einer Prägung drauf. AMG-Logo, Fendi-Logo, Louis Vuitton-Logo, alles Mögliche an Stempeln drauf. Das ist so ein bisschen für die Urheberschaft und sowas, als dass man sehen kann, wer das ist, woher das kommt. Damit kann man auch verhindern, dass geklautes Kokain in den Umlauf kommt und so weiter und so fort. Weil man muss ja sagen, wenn dann so eine Menge Kokain kommt, es kommt ja nicht nur ein Block über den Hafen nach Deutschland, sondern es kommen ja Tonnen. Ja. So, und das wird dann natürlich entsprechend auch geprägt, gepresst. Block Kokain ist 1 Kilo Kokain.
Was hat das für einen Wert?
Also oben in Bremen, wenn man es gut einkauft, kann man es schon für 22.000, 23.000 Euro einkaufen.
Pro Kilo.
Ja, ja. Mhm. Dann geht es weiter, wenn du Richtung Hessen fährst, da zahlst du dann irgendwie 30.000, 29.000 für. Mhm. Und wenn du die richtigen Eier in der Hose hast, fährst du es noch runter bis nach München und hier kriegst du dann 40.000 für ein Kilo. Das mhm. ne, ist, oder? Was ist der Preis für ein Kilo?
40? Ich hätte jetzt so 35.000. 40.
Also
ja, 40.000 ist, ja.
Corona-Zeiten war schon
stimmt, so also teuer. 40.000 dürftest du aktuell dafür zahlen im Einkauf. Und
aber jetzt
wenn man sich mal überlegt, ja. ein Gramm Kokain-Straßenpreis, wenn man jetzt sich die Mühe macht und sich ein Kilo für 40.000 kauft in München und dann dieses Kilo für Straßenpreis 100 Euro pro Gramm verkauft,
ja,
macht man 60.000 Euro Gewinn.
Ja, weil es 100.000 Euro den Wert hat. Das ist genau. Wahnsinn. Also die Margen ja. sind, wenn man es auf klein macht, natürlich krass. Ja. Leute, die Kilos kaufen Kokain, die verkaufen es aber halt auch nicht auf klein, muss man meistens ja, sagen. Die klar. geben dann 250 Gramm weiter, 100 Gramm weiter. Die ja. machen den Bot natürlich kleiner und an die Läufer geht es dann auch weiter. An der Stelle können wir vielleicht einmal kurz so einen Satz an die Strukturen bei sowas verlieren, weil ich glaube, mhm. das ist ganz interessant. Das Kilo kommt an. Das Kilo wird in den seltensten Fällen wird es direkt bezahlt, ja, meistens auf Kombi, also ne, meistens mhm. gibt man es halt nicht direkt ab. Das Geld, dann gibt man 250 Euro an Läufer A, B, 250 Gramm, meinetwegen jetzt als Beispiel, was leichter zu rechnen ist, an vier Läufer. Die wiederum zahlen es aber auch nicht direkt bei dir. Mhm. Und die geben es dann weiter, weil 250 Gramm, wenn man das hat, die Mengen sind eigentlich auch Mengen, die man nicht selber in den Straßenverkauf gibt und darüber auch wieder Läufer hat. Mhm. Und denen gibt man dann halt die kleineren Mengen und die fangen es dann an zu verkaufen. Die sammeln, die machen das Geld natürlich auch unmittelbar. Dann geben das Geld dem, der die 250 Gramm gekauft hat. Und der die 250 Gramm gekauft hat, gibt es wiederum den, der denen diese 200 Gramm verkauft hat. 250 Gramm verkauft hat. Und genau. der gibt es dann immer wiederum weiter an die Person, von der er dann das Kilo gekauft hat. Es gibt auch Leute, die sind so finanzstark, die kaufen dann direkt für, keine Ahnung was, für 200.000 Euro mehrere Kilos ein. Das gibt es auch, aber selten. Meistens ist das genau diese Kette. Mhm. Und dann, ich hatte das Gespräch letztes Mal mit einer Mitarbeiterin von mir und dann ist ja immer die Frage, was ist denn, wenn die abgezogen werden? Was ist denn dann, wenn, weil es ist ja komplettes Vertrauensverhältnis, mhm. komplettes Vertrauensverhältnis. Die Drogen verkaufen, müssen meistens Drogen verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und die haben eigentlich kein Interesse daran, dass ihr Ruf dann letzten Endes am Arsch ist und die einen schlechten Ruf haben, weil dann macht keiner mehr mit denen Geschäft. Also ja. hat eigentlich jeder in dieser Kette ein erhebliches Interesse daran, dass das läuft. Mhm. Und wenn es mal nicht läuft, dann
knallt es.
Dann knallt es aber richtig. Und das ist eine Sache, und das möchte ich mal hervorheben. Und das heißt nicht, dass ich Kriminalität gut finde. Aber Kriminelle auf diesem Niveau, die gehen nicht hin und ziehen eine alte Frau ab. Kriminelle auf diesem Niveau, die hauen jemanden sinnlos aufs Maul. Sondern da knallt's, wenn die beklaut werden, wenn die betrogen werden. Mhm. Was macht denn der Unternehmer A mit Unternehmer B, wenn er betrogen wird? Ja, dann knallt's auch, aber halt zivilrechtlich.
Genau.
Die haben sich halt für diese andere Parallelgesellschaft entschieden, wo es dann halt mhm. knallt. Wenn da alles gut wäre, alles gut laufen würde, gäbe es da ja keine Gewalt, muss man sagen.
Und die wissen von vornherein, worauf sie sich einlassen.
Genau, das ist das nächste Ding, ja.
Das richtig. Gehört, man kann viel Geld verdienen, aber das gehört halt zu diesem Spiel dazu.
Wir können da mal, ihr könnt das mal hier diskutieren oder wir können das auch mal irgendwie aus. Was halt, wie findet ihr das denn? Genau diese Tatsache. Ich gehe in dieses Milieu rein, ich entscheide mich dafür. Ja, es knallt aber nur bei, es hört sich jetzt richtig blöd an, ne? Bei Ungerechtigkeit innerhalb dieser ja, Parallelgesellschaft.
Ja. Die können ja keine Verträge schließen. Das sind illegale Geschäfte, es gibt keine Verträge. Das heißt, es zählt nur dein Wort. Und wenn du dein Wort brichst in diesem Bereich, dann hast du mit Konsequenzen zu rechnen. Die haben halt nichts damit zu tun, dass du eine Mahnung bekommst von einem Anwalt, sondern dir wird halt körperlich massiv wehgetan, bis, wenn man es völlig übertreibt, dass man halt umgebracht wird. Aber das weiß man davor, worauf man sich einlässt. Aber da können unsere Zuhörer gerne mal drüber diskutieren, können wir auch gerne nochmal eine Folge dazu machen.
Ich habe dazu einen interessanten Einschub kurz. Ich hatte mal einen Mandanten, der war auch auf der Flucht gerade. Es ging dann um mein Honorar. Und ich habe gesagt, schau mal, ich kenne dich nicht. Du müsstest mich halt im Voraus bezahlen. Ich werde für dich, ich tue alles für dich, gar keine Frage. Aber was soll ich machen, wenn ich jetzt arbeite und du bezahlst mich nicht? Und da hat er zu mir einen Satz gesagt, ich weiß, wir kennen uns nicht, aber sie wissen, in welchem Umkreis ich bin. Und der hat dann zu mir gesagt, Herr Miege, was habe ich denn außer mein Wort in meinem Leben? Mhm. Und da habe ich so, es stimmt. Die haben nur ihr Wort in diesem Business.
Ja.
Und selbst stell dir mal vor, ein Mandant würde dich verprellen jetzt, Benny. Der würde dich verarschen bis zum Geht mehr. Du würdest arbeiten, der würde nicht zahlen. Der weiß ja auch, im Zweifel erfahren es andere Mandanten von dir, dass der ein Betrüger ist. Dann hat er auch wiederum ein Problem. Aber okay, so viel zu den zwei Blöcken weiß.
Was sind 14 Kisten grün?
14 Kisten grün. Grün ist Marihuana. Cannabis. Kisten ist bei Cannabis immer ein Kilo. Mhm. Ja. Und da geht es ganz offensichtlich um 14 Kisten Marihuana, also 14 Kilo Marihuana.
Okay, dann geht's weiter im Bunker. Was ist der Bunker?
Oh, der Bunker. Der Bunker ist der Lagerort der Betäubungsmittel. Quasi die, soll man das sagen, die DHL-Logistikstation, ja?
Genau.
Noch nicht die Packstation, aber die Logistikstation, wo dann halt alles...
Die wollen es halt meistens nicht zu Hause unterm Bett haben, falls die Polizei kommt, sondern da wird auch oft ganz professionell, selbst in München, wo ja Wohnraum so schwierig ist, haben die hier teilweise mehrere Bunkerwohnungen, die laufen über irgendwelche Scheinnamen, gefakte Namen. Die Wohnungen werden in bar bezahlt für horrende Preise und dort werden dann die Drogen gelagert.
Ja, richtig. Das ist
Drogen, Waffen, Bargeld, Sonstiges, in der Hoffnung, dass es einem halt nicht zugerechnet wird, wenn es gefunden wird.
Und die absoluten Profis gehen dann auch nur mit Handschuhen, Käppi rein, hinterlassen keine Spuren von dem Bunker.
Genau.
Wie kommen die auf so einen Bunker? Die Polizei ermittelt via Observation. Häufig gibt es dann auch, das kann man auch mal kurz sagen, sehr, sehr spannend, häufig gibt es dann auch Standortdaten, also zum Beispiel per stille SMS, die man nicht merkt, wird einmal sowas wie ein GPS-Tracker aufs Handy geschickt, dann weiß die Polizei immer, wo du bist. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist eine Person, die dreimal die Woche einen Ort, der nicht sein Wohnort ist, anfährt, immer für 7 bis 8 Minuten als Beispiel. Dann spricht aus kriminalistischer Erfahrung vieles dafür, dass er dort immer nur was reinbringt und abholt.
Genau.
Und so kommen die häufig an die Lage. Dann observieren sie es ein bisschen, packen eine Kamera davor im Baum, im Lieferwagen oder was auch immer wohin. Und dann können sie das alles relativ problemlos nachvollziehen und auch ohne, und das ist wichtig, weil es in Deutschland sind ja die Voraussetzungen für eine Wohnungsdurchsuchung ja der absolute Witz. Und auch ohne, dass man dann weiß, was da drin ist, ohne dass man sieht, was er da rein oder raus bringt, würde das für den Anfangsverdacht reichen? Sagen wir, wir haben das Gefühl, der verkauft Drogen, der war jetzt dreimal dort, immer nur für eine kurze Zeit. Wir wollen da durchsuchen.
Ja.
Und da wird jeder Richter den Beschluss unterschreiben. Wenn die unterschreiben eh jeden, aber.
Richtig. Dann haben die in dem Bunker gefunden 78 K, 150 Teile Weiß und eine Schafe.
78.000 Euro, Drogengeld sicherlich, was letzten Endes der Einziehung unterlegen wird. Wie viel Teile Weiß?
150
Teile. Also 150 Weiß. Gramm Kokain. Teile ist auch häufig Ecstasy, muss man sagen.
Ja.
Kann man auch so verstehen. Teile Weiß, vielleicht war es schon abgepackt in Bubbles oder in kleinen Eppendörfer Gefäßchen, kann auch sein. Aber das ist Weiß ist immer Kokain. Und dann natürlich das, was jetzt hier für dich als Verteidiger das Dramatischste ist, die Schafe.
Ja.
So, die scharfe Frau, die da halt rumsaß, die sie gefunden haben.
Schön wär's.
Für die Ermittler, die man gesucht hat. Scharfe Waffe. Damit hast du das bewaffnete Handeltreiben par excellence. Und jetzt natürlich die spannende Frage, Benny, für dich, von mir an dich. Bunker wurde hochgenommen, 2 Blöcke Weiß, 14 Kisten Grün, dann nochmal die Teile Weiß und da die Schafe.
Mhm.
Bewaffnetes Handeltreiben?
Ja, wir haben in dem Bunker haben wir eine nicht geringe Menge Kokain.
Mhm.
Die scharfe Waffe, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, was er damit meint. Also es ist halt eine Pistole.
Ach so, ja.
Keine Gaspistole, sondern eine echte scharfe Pistole, mit der man jemanden erschießen kann.
Sonst wäre es eine Gasi, nennen die auch oft oder sowas.
Ja, genau, ja. Die Gasi, ja genau. Ja, und damit hat er ein richtiges Problem bei der ganzen Nummer, wenn man im Text weitergeht, dass er sein Arbeitshandy, ist allerdings an einem sicheren Ort, was ist mit dem Arbeitshandy gemeint?
Ja, das, was du gerade hier in der Hand hast, ist dein Arbeitshandy
genau,
zum Beispiel,
genau,
wo du mit Mandanten sprichst.
Ich habe auch zwei, genau, die Drogendealer meistens auch zwei, ein privates für die Freundin, für die
mindestens
Freunde.
Mindestens zwei.
Und mindestens zwei. Und ein Arbeitshandy, kommen wir später auch noch dazu, gerade mit den Krypto-Handys,
da wirst du
Spannendes dazu erzählen. Dann ist der dritte Kollege noch auf der Flucht, da haben wir dann den Zusammenhang, dass es 3 Täter sein sollen, also die Bande, mindestens 3 Personen.
Oi.
Deswegen will er auch unbedingt, dass die Bande und die Waffe wegfällt, weil er will keinen Fünfer. Was ist mit dem Fünfer gemeint?
Ja, ganz klar, BMW. Der will nicht 5 Jahre sitzen, weil Fünfer ist die Mindeststrafe, das weiß jeder Kriminelle in Anführungszeichen, der weiß eigentlich bewaffnetes, bandenmäßiges Handeltreiben, also egal was, ne? Nicht kumulativ, sondern alternativ reicht aus. 5 Jahre Mindeststrafe beim bewaffneten Drogenhandel oder beim bandenmäßigen Drogenhandel. Bande liegt immer dann vor, wenn sich mindestens 3 Personen für eine fortlaufende Zeit zusammenschließen, Straftaten zu begehen. Die Straftaten müssen noch nicht im Einzelfall benannt sein.
Genau.
Es ist nur wichtig, dass sie eine Bandenabrede getroffen haben, dauerhaft Straftaten zu begehen. Warum so hart bestraft? Weil der Gesetzgeber sagt, okay, wenn sich mindestens 3 Personen zusammenschließen, hat das eine extrem hohe kriminelle Energie, eine viel höhere Gefährlichkeit aufgrund des kollusiven Zusammenwirkens, ja. Und krass dabei ist aber auch, die Bandenmitglieder müssen sich ja nicht mal kennen.
Genau.
Das heißt, wenn wir beide jetzt Geschäfte machen und du hast einen Kurier, der losfährt, der Kurier muss mich nicht mal kennen.
Genau.
Der weiß, da sind 2 Leute im Hintergrund. Fertig, hast du eine Bande. So.
Und ein Riesenproblem.
Und ein Riesenproblem. Was aber spannend ist Folgendes, guck mal, das bewaffnete Handel treiben, der Gesetzgeber hat das so hart sanktioniert, wenn man sagt, gerade in diesem kriminellen Umfeld, RIP-Deals, also Dealer ziehen Dealer ab, extreme Gewalteskalationen stehen zu befürchten. Jetzt war das ja aber an der Bunkerörtlichkeit und keiner verkauft ja aus der Bunkerörtlichkeit. Da muss man mal sagen, Waffe am Bunker reicht aus für bewaffnetes Handel treiben, obwohl da kein Handel getrieben wird. Also ich finde es eigentlich schwierig zu begründen, ehrlich gesagt.
Ja, vollkommen richtig. Jetzt haben wir aber ein noch größeres Problem. Der nächste Satz gibt uns nämlich eine Info über eine Tatsache, die es sehr schwer macht. Ja. Ich habe noch eins, zwei offen wegen einer alten Geschichte. Was meint er damit?
Ja, der ist auch unter laufender Bewährung, hat noch ein Jahr und zwei Monate offen, die im Falle der Verurteilung widerrufen wird. Also die
Strafe,
die dann on top kommt, die er noch absitzen muss.
Genau.
Und München ist rigoros. Ne?
Also genau. Und die Tatsache, dass er in offener Bewährung offensichtlich Straftaten begangen hat, ist natürlich für die Untersuchungshaft ein entscheidendes Thema, dass er höchstwahrscheinlich nicht rauskommt. So, jetzt wird spannend. Keiner von uns wird aussagen. Meine Jungs sind stabil. Stabil hören wir ja regelmäßig von unseren Mandanten. Die sind alle stabil. Keine 31er.
Boah, geil, wenn man das hört, oder? Freut man sich, ne? Keine 31er bedeutet § 31 BTMG Strafmilderung oder Absehen von Strafe bei Offenbarung anderer Geschäfte von anderer Personen. Heißt einfach Stink, oder heißt ganz einfach gesagt, keine Verräter.
Kein Verräter, kein Zinker.
Genau.
Genau.
Das heißt, stabil bleiben.
Genau. Und wir sind eng mit den 81er.
Das
sind die 81er.
8 ist H, 1 ist A, Hells Angels, meint er damit.
Richtig. Meine Freundin muss 55 machen.
Paragraph 55, Auskunftsverweigerungsrecht. Das heißt, sie muss nichts sagen, wenn sie sich bei wahrheitsgemäßer Beantwortung verschiedener Fragen selbst belastet. Vielleicht zum Beispiel, wenn sie auch mal im Bunker war, wenn sie mal gefahren ist oder so.
Genau. Genau. Vielleicht war ja die Bunkerwohnung ihre Wohnung oder sonstiges. Ich will 64 oder 35, aber kein 456a.
64 StGB Maßregelvollzug. Ja, das heißt also Therapie statt Strafe. Bei so langen Strafen einer Drogenabhängigkeit von den Leuten, also ein Hang, verschiedene Voraussetzungen hat das, um einfach einen Hang Betäubungsmittel zu konsumieren im Übermaß. Und wenn man sagt, okay, wenn der nicht therapiert wird, begeht der weiterhin Straftaten, dann sind die Voraussetzungen des 64 vor, ganz unjuristisch kurz gesagt, da können wir auch nochmal drauf eingehen, irgendwann heißt Therapie statt Strafe. Vorteil ist, du bist, wenn der Vorwegvollzug, also das Gericht sagt dann, du kriegst 8 Jahre, davon musst du 3 im Knast bleiben, den Rest gehst du auf Therapie. Sobald du in Therapie bist, ist das ein bisschen anders, ist keine Knastatmosphäre mehr, ist zwar auch geschlossen, klar, aber du hast schneller Stufen und früher war es ja Halbstrafe, jetzt 2/3 Strafe frühestens, wo du dann entlassen wirst.
Also damals war es noch Halbstrafe, deswegen war das auch das Ziel, dass der einen 64er unbedingt bekommt, weil er dann zur Halbstrafe, wenn der 8 Jahre bekommt, kann er theoretisch, ist er nach 4 Jahren wieder frei, wenn er die Therapie erfolgreich absolviert. Es war immer so, bis der 64er wurde jetzt extrem verschärft, genau aus dem Grund, weil plötzlich alle Drogendealer ein Drogenproblem hatten.
Nicht nur Drogendealer, alle sind
64er. Alle hatten plötzlich ein Drogenproblem. Die Rechtsprechung war da sehr weich, würde ich sagen. Hat auch fast jeder eigentlich dann bekommen. Die Therapiestationen waren überfüllt von Leuten, die vielleicht gar nicht so ein extremes Drogenproblem haben. Damals hat es noch funktioniert, deswegen ist er auch schon wieder auf freiem Fuß. Der 35er ist eine Abstufung davon, die bei so einem Tatvorwurf eigentlich nicht in Betracht kommt, weil die auch eine Therapie statt Strafe, die aber nur für Freiheitsstrafen von maximal 2 Jahren angewendet werden kann. Und der 456a, kann ich kurz vorwegnehmen, ist einfach Thema Abschiebung. Den will er natürlich nicht. Da kann man auch zur Halbstrafe rauskommen, wenn man in sein Heimatland abgeschoben wird. Wir werden übrigens noch ein eigenes Thema auch zum Thema Ausländerrecht mit Abschiebung und so weiter machen.
Ja.
Bitte kommen Sie mich besuchen. Klar, Unterschrift. So, und dann noch abschließend muss natürlich auf einem Brief an Verteidiger draufstehen. 1312.
Genau. 1A3C 1A2B. Und jetzt seid ihr dran.
all cops are
genau, das heißt es. Natürlich eine Philosophie, die wir nicht vertreten, aber das ist halt einfach Gang und Gäbe mittlerweile ACB 1312 ist. Ganz kurz nur ein Satz nochmal zu dem 35er. 35er ist auch die Therapie, die aber mehr oder weniger als stationär, aber auch so ambulant ist. Also wenn man ganz ehrlich ist, die Therapie nach 35, manche brauchen das tatsächlich, aber die kommt nur in Betracht bei so kleineren Straftaten und ist für jedermann dann will's.
Ja.
Aber bei schweren Delikten kriegt man es halt einfach nicht. Das ist so, da bist du quasi draußen, muss man einfach mal so sagen. Ne?
Was mir da gerade einfällt, was ich dich fragen wollte oder was du bitte unseren Zuhörern erklären könntest, ist Folgendes. Du hast ja sehr viele Verfahren, wo es um kiloweise, tonnenweise sogar Kokain geht, also die ganz großen Verfahren. Was bekommen die dann bei solchen Mengen, sagen wir mal eine Tonne Kokain, was bekommen die für eine Strafe?
Ja, es ist krass, ne? Bei diesen Tonnenverfahren, wenn man die ins Verhältnis setzt zu diesen Kiloverfahren, das steht in keinem Verhältnis. Du kriegst für zwei Tonnen Kokain kriegst du 12 Jahre. Mhm. Beispiel jetzt.
Aber du kriegst für 3 Kilo Coke schon 6 Jahre.
Ja, genau, richtig. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Dann sagt jeder, ja, dann verkaufe ich eine Tonne. Ja, aber du musst erstmal in den Bereich kommen, wo du Tonnen verkaufen kannst. Ja.
Aber die maximale Strafe ist halt bei 15.
Wir haben Höchststrafe 15 Jahre.
Ja. Und, deswegen muss man fast sagen, umso mehr rentiert sich es eigentlich. Ist ja eigentlich blöd, dass der Gesetzgeber da so vorgeht, weil die Leute dann eigentlich sagen, ja, wenn ich als Kleindealer schon solche hohen Strafen bekomme, dann kann ich es gleich richtig machen.
Ja, und man muss ja auch immer noch Luft lassen bei dem Strafen. Wir sind jetzt gerade beim Thema Kokain, aber Kokain ist bei weitem nicht die schlimmste Droge, sondern die schlimmste Droge ist Heroin. Es kommt da ein bisschen Fentanyl, Küste ist auch ganz schlimm, aber Heroin ist so das Schlimmste. Ja. Und du kannst unmöglich für eine Tonne Kokain 15 Jahre geben, aber auch für eine Tonne Heroin. Das passt dann auch. Ja. Ich meine, die Staatsanwaltschaft spricht euch von Binnengleichheit oder Binnengerechtigkeit. Man muss da immer so eine Art Rahmen haben, auch wenn es, ganz wichtig, keine Gleichheit im Unrecht gibt. Ja, das sagt man ja auch immer, dann die Staatsanwälte auch mal zu mir, wenn es für die zum Vorteil ist. Aber das steht wirklich in keinem Verhältnis. Also wir hatten Tonnenverfahren, da sind die Mandanten dann mit 12 Jahren nach Hause gegangen. Bei Kokain, Tonnenverfahren Gras, hatten wir teilweise Top-Urteile von weit unter 7 Jahren. Also da ist wirklich eine ganze Menge Spielraum möglich, denn wir reden da ja so oft drüber, der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, wenn wir bei Waffe oder Bande sind, 5 bis 15 Jahren hat er den Gerichten als Möglichkeit gegeben, was die ausurteilen können.
Und da das, glaube ich, spannendste Thema, wo ich glücklich darüber bin, dass du mir da bei diesem Thema gegenüber sitzt, weil ich glaube, es gibt kaum einen Strafverteidiger in Deutschland, der dieses Thema so viel bearbeitet hat und so viele Erfolge erzielt hat. Wie sind denn diese großen Verfahren überhaupt angelaufen?
Encrochat.
Also diese Tonnenverfahren jetzt hat.
Ja.
Wie ist man diesen Leuten, weil die verhalten sich ja höchst professionell.
Konspirativ.
Geld spielt keine Rolle bei denen. Sehr organisierte Strukturen, also Mafia-Strukturen würde ich jetzt mal sagen. Wie ist man denen überhaupt auf die Schliche gekommen?
Durch illegale Hacks von Krypto-Handys. Ich sage das ganz offen, weil ich bin, glaube ich, auch jeder gute Jurist ist natürlich ein Vertreter davon, dass man sagt, das ist rechtswidrig. Also Encrochat, Anum, Sky ECC, 3 ganz berühmte Krypto-Handy-Anbieter. Das waren alles Handys, die von der Polizei vermeintlich nicht geknackt werden konnten.
Aber was sind das für Handys?
Das sind Handys, die Dealer untereinander benutzen, die einen bestimmten Verschlüsselungscode haben, die häufig kein GPS drin haben, die kein Mikrofon drin haben.
Kommt man auf an, welches Handy? Eigentlich eher nur Nachrichten schreiben.
Konnte nur Nachrichten schreiben, genau. Es ist immer eins, also ich versuche es euch mal so zu erklären. Es sind Handys, die von der Polizei nicht überwacht werden konnten. So kann man es sagen.
Was hat man da monatlich dafür gezahlt?
Es waren 3 Monate, glaube ich, 1.500 Euro. Die Anschaffung nochmal, also man hat so Lizenzen bezahlt, die waren sehr teuer. Die gab es natürlich nicht bei Saturn oder Mediamarkt, sondern dann nur beim Mr. X an der Ecke, ja, dem seriösen Straßenhändler, dann natürlich ordnungsgemäß mit Rechnung Umsatzsteuer ausgewiesen.
Also Schwarzmarkt, ja.
Schwarzmarkt für Handys, genau. Und diese Krypto-Handys, weil, warum sind die so wichtig gewesen? Der Drogenhandel ist international. Ja, das ist halt einfach so. Wir haben in Deutschland viele Drogenhändler, aber die Drogen werden, Kokain kommt nicht aus Deutschland, Kokain kommt aus dem südamerikanischen Raum. Und um da vernetzt zu sein, braucht man einfach diese Handys. Und so haben diese Leute dann auch länderübergreifend, städteübergreifend miteinander geschrieben, bis dann die französischen Behörden, Encrochat war das erste, Encrochat, Merkel, ganz wichtig, dahinter gekommen sind und das Encrochat-Handy geknackt haben. Die französischen Behörden haben dann den deutschen Behörden diese Daten zur Verfügung gestellt. Die deutschen Behörden haben es ausgewertet, diese Encrochat-Handys, ja, und dann dementsprechend Ermittlungsverfahren eingeleitet. Man muss dazu sagen, ich hatte jetzt nicht wie meine Handynummer registriert auf André Miegel, sondern man hatte natürlich keinen Namen, da war anonym. Und man hieß dann zum Beispiel, was weiß ich, im Auftrag des Teufels @encrochat.com. Dann ein Nickname. Und dann haben die Leute geschrieben und dann haben die Behörden, teilweise sehr gut auch, muss man sagen, versucht, über diese Chats den Realnutzer dahinter zu identifizieren. Ja, wenn wir es geschrieben haben, die wussten nicht, Benedikt Steele, André Miegel, wer da gerade ist, aber dann zum Beispiel durch hör mal, komm mal zu der Adresse, bring das da hin. Haben
oder gut, alles Gute zum Geburtstag.
Alles Gute, oh, Klassiker.
Das war
genau, oder ich bin, meine Mutter hat heute Geburtstag, ich kann heute nicht. Geguckt, genau. Welche Mutter wann Geburtstag. Da
konnte man Rückschlüsse ziehen, ja.
Ohne Ende, manche haben Fotos geschickt von sich, manche haben, boah, scheiße, schon wieder geblitzt und hat ein Blitzerfoto geschickt, sowas alles.
Und das Spannendste daran ist ja, dass die Kriminellen sich so sicher gefühlt haben, dass praktisch die Drogenbosse, die Crème de la Crème der organisierten Kriminalität da total offen darin, ja, teilweise boah, kommuniziert haben. Da drin wurden Bilder von Ermordungen verschickt, da drin wurden Folterkammern oder Folterungen von Menschen verschickt, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Darin wurde ganz offen über gewisse Dinge gesprochen, so sicher hat man sich da gefühlt. Und das war natürlich dann der Wahnsinn für die Ermittlungsbehörden, als das genau geknackt wurde.
Die Behörden saßen am Tisch der Kriminellen, so hat es immer ARD berichtet. Und das war ja ganz genau so. Und deswegen wurden die auch so hart bestraft teilweise, weil auch wenn die nicht so viel encoded, haben die nur 3 Monate ausgewertet. Die wussten natürlich, dass nur die absolute Spitze des Eisbergs ist. Und die Polizei ist damit das erste Mal in diese Strukturen gelangt. Mhm. Wie wird Geld gewaschen? Wie kommen die Drogen vom Hafen letzten Endes nach Frankfurt oder nach München, Freiburg auch meinetwegen, keine Ahnung. Wie wird es gestreckt? Wer nimmt wie viel ab? Wer ist der Lieferant? Wie sind die Preise? Das wurde ja durch EncroChat und Sky ECC letzten Endes auch erst publik. Ja, also die wussten dann genau, wie arbeiten die Kriminellen. Das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also häufig ist es ja so, die Polizei rennt daher, findet was, die Kriminellen überlegen sich was Neues. Polizei findet das, die Kriminellen überlegen sich was Neues. Polizei findet was. Die Polizei sitzt aber auch, und das jetzt mal ganz kurz so klar, die sitzen nicht mit einem alten Röhrenbildschirm im Keller an einer Schreibmaschine oder an so einem alten PC, der vergilbt ist, sondern die sind technisch, das BKA Wiesbaden, krass gut aufgestellt. Mhm. Ja, krass gut aufgestellt. Zu dem Thema V-Leuten kommen wir da ja auch mal.
Nicht nur die Ermittler haben dadurch Einsicht gehabt, sondern eben auch wir Strafverteidiger. Das heißt, auch für unsere Zuhörer, man hat in den Akten dann eben Videos drin, wie Leute hingerichtet werden, gefoltert werden, Auftragsmorde, Auftragskiller, Waffenhandel, alles war da drin, und wir Verteidiger müssen uns ja die Akten anschauen und sehen dann diese Sachen. Und muss ich schon sagen, das war teilweise schon sehr, sehr erschreckend, was man da gesehen hat.
Ja, das war ein kompletter Blick in die Unterwelt, natürlich.
Ich glaube, in einem Verfahren von dir, hast du mir mal erzählt, wurde, glaube ich, auch ein V-Mann, glaube ich, ermordet,
wo man
herausgefunden hat, wer das ist.
Gell? Ja, genau, man hat herausgefunden, der wurde dann in Spanien dann umgebracht letzten Endes.
Im laufenden Verfahren, glaube ich.
Ja, genau. Ja, im laufenden.
So, dass er nicht mehr, der hätte eh nicht ausgesagt, sondern nur der V-Mann-Führer, kommen wir auch noch zu dem Thema. Mhm. Krasse Geschichte.
Ja, und diese Krypto-Handys, ich möchte dazu nochmal einen Satz verlieren, ich möchte euch gar nicht mit den Tiefen der Juristerei langweilen, aber ich möchte die Zuschauer auch aufklären, warum ich sage, dass das illegal war. Du brauchst natürlich für eine Durchsuchungsmaßnahme, braucht man einen bestimmten Verdachtsgrad. Ja, also jetzt, um jetzt Bennys Telefon abzuhören, brauche ich einen Anfangsverdacht der Begehung einer bestimmten Straftat. Das heißt, ich als Behörde muss Benedikt Steele verdächtigen, Drogen in nicht geringer Menge zu verkaufen und dann entsprechend auf Tatsachengrundlage natürlich, dann kann ich sein Handy abhören. Hier kam es aber aus Frankreich. Warum kam es aus Frankreich? Weil, ich habe es gerade schon gesagt, die EncroChat-Nutzer waren ja namentlich nicht bekannt. Das heißt, man hat einfach alle EncroChat-Nutzer abgehört, alle. Und es gab, das ist nachweislich, es gab auch nicht verdächtige EncroChat-Nutzer. Mhm. Manchmal haben die Frauen hatten Handys, haben untereinander geschrieben. Politiker hatten EncroChat-Handys.
Das heißt,
eine ganz große Patentrechtskanzlei hatte wohl auch EncroChat-Handys, einfach nur um, der Entwickler, Ingenieur bei Ferrari. Der ruft ja nicht einfach jetzt seinen Kollegen in Mailand an und sagt, hör mal, ich habe den Clou überhaupt in den neuen Motor, dass wir die Formel 1 gewinnen. Die
wollen auch verschlüsselt sprechen.
Müssen die. Ja. Da geht's um Milliarden. Ne? Und dementsprechend hat man sich dann nachweislich dann halt in Europa überlegt, wie kann man da rankommen. In Frankreich brauchst du keinen Anfangsverdacht über ein oder beziehungsweise auf eine bestimmte Person gerichtet. Das heißt, ich kann sogar sagen, ich höre jetzt diese Handys alle in dem Wohnblock ab. Es geht in Deutschland nicht. In Deutschland brauchst du natürlich den Verdacht, Benedikt Steele macht Drogengeschäfte.
Was auch richtig ist. Sonst werden sonst kannst du pauschal die ganze Gesellschaft abhören und überwachen. Und das wollen wir gerade. Wir wollen ja nicht, dass es so ist wie in China. Aber verstehe ich das dann richtig für den Zuhörer? Zusammengefasst, die haben pauschal unverdächtige Menschen einfach abgehört.
Alle abgehört,
genau.
Weil es in Frankreich möglich ist und Deutschland sagt, es war ja in Frankreich möglich, wir sind ja in der EU, europarechtlich passt das schon über eine EEA, europäische Ermittlungsanordnung, kriegen wir jetzt die Daten, und weil wir davon ausgehen, dass Frankreich das rechtmäßig gemacht hat, können wir Deutschen das verwerten. Das Ganze nennt man natürlich Befugnis-Shopping. Ja, das ist natürlich völlig Wahnsinn, wenn ich überlege, ich will jetzt Drogendealer drankriegen, kann es in Deutschland nicht, also gehe ich ins Ausland, die machen es dann und das Ausland gibt mir dann die Daten. Das hat mit Rechtsstaat nichts zu tun. Und jetzt kommt das Wichtigste dabei und jetzt rege ich mich auch schon wieder auf, aber wie in Gottes Namen will man dann ernsthaft, die Resozialisierung klappt hier sowieso nicht, Benni, aber dann gehe ich hin mit einer rechtswidrigen Maßnahme und kriege einen Drogendealer dran, steck den in den Knast und dann will ich als Staat, dass der resozialisiert ist, wo er da genau sitzt und weiß, der Staat hat mich auf rechtswidriger Tatsachen oder Beweisgrundlage verurteilt. Keiner, den ich kenne, der sitzt da und zeigt Reue. Keiner. Jeder denkt, ich wurde doch auch verarscht vom Staat. Es ist einfach so. Du musst dich als Staat, wenn du sagst, ich will Resozialisierung betreiben, musst du dich einfach an die eigenen Gesetze halten. Und ich sage das nochmal hier in diesem Podcast, der Freispruch eines Schuldigen aufgrund strafprozessualer Fehler der Behörden ist kein Verlust, sondern Konsequenz.
Und ein Gewinn für die Gesellschaft.
Nur,
dass wir weiter sind.
Ja, es ist, ja genau, dass wir weiter sind, dass wir sagen, ey, wir sind so groß, dass wir uns an unsere eigenen Gesetze halten und nicht jedes Mal das so drehen und wenden, dass es irgendwie passt. Das geht nicht, weil dann erreiche ich keine Resozialisierung. Wir haben, ich sag's in jeder Podcast-Folge ab jetzt gerne, über 60% Rückfallquote bei Straftätern, die im Gefängnis waren. Ja, da muss man sich was überlegen als Staat, oder nicht?
Ja.
Ist schon wieder reingesteigert. So, jetzt habe ich mich schon wieder aufgeregt, aber jetzt komme ich zum nächsten Thema, was mich aufregt. Nämlich V-Leute. Ja, das heißt also Personen. Das
ist der nächste große Punkt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich habe dich ja vorhin gefragt, wie kommen diese Strafverfahren ans Licht? Ich würde sagen, es sind drei Punkte bei den großen Sachen. Es ist einmal die Krypto-Handys, die geknackt wurden, rechtswidrig. Und dann haben wir noch zwei große Themen. Der 31er, den wir vorhin schon angesprochen haben. Und der V-Mann.
Da habe ich auch einen ganz krassen Teil aus der Akte, den ich auch zumindest anonymisiert verlesen darf, was ein 31er angeht. Mhm. Und auch gerade ein Verfahren die Polizei nennt es kooperativen Zeugen und zwei verdeckten Ermittlern sogar. Mhm. Also Menschen wie du und ich, die mit einer Legende seit Jahrzehnten im kriminellen Milieu unterwegs sind, die ein kriminelles Leben haben und Informationen an die Polizei geben. Das ist so heftig.
Und unfassbar spannend.
Das ist so krass und vor allen Dingen auch diese Menschen, die leben das ja. Mhm. Guck mal, in dem einen konkreten Fall war das so, dass ich das in der nächsten Folge erzähle.
Perfekt, Spannung steigt. Ich kann euch sagen, liebe Zuhörer, das wird in der nächsten Story sehr, sehr spannend.
Genau, also rund um 31er und V-Leute geht es in der nächsten Folge von uns, also auch wieder um das Thema Drohendelikte und die Folge wird wirklich noch krasser als diese Folge jetzt. Wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand, das war mal wieder, mashallah, eine krasse Folge, oder?
Inshallah. Bis zum nächsten Mal. Schuss brutal erholt aus.
Ehrlich?
Ja.
Boah, das war dieser Urlaub. Diesmal war krass, Alter. Ich hatte vielleicht einen halben Tag mal, wo ich gar nichts gemacht habe, arbeitsmäßig.
Du hast dich ja wieder mit Mandanten getroffen, oder?
Ja, und vor allen Dingen aber auch Handy und musste so viele Haftbeschwerden schreiben. Das kann ich da relativ gut, weil ich da ja Ruhe habe. Aber ich schreibe lieber meine Haftbeschwerde bei 40 Grad, wenn es draußen ist und ich gucke raus in die Sonne als im Regen hier. Wie war bei dir? Warum bist du so braun geworden?
Urlaub war richtig schön, aber ab der zweiten Woche habe ich dann auch Handy wieder angemacht, angefangen Leute zurückzurufen. Du weißt ja selber, du kannst 5 Werktage, wenn dein Handy aus ist, dann explodiert es fast.
Ja, das geht gar nicht.
Und dann habe ich angefangen und dann hört halt der Urlaub so ein bisschen auf, weil du halt dann mit Gedanken doch wieder voll in der Arbeit drinsteckst und so. Aber war trotzdem, war geil.
Ich finde diesen innerlichen Druck immer so schlimm, wenn du guckst aufs Handy und dann siehst du, die und die haben angerufen und dann sagst du, okay, ab Nachmittag mache ich Telefonate, dann ist aber die Zeit für mich bis Nachmittag nicht mehr erholsam.
Ja, genau.
Weil ich mit dem Kopf da bin.
Du bist voll wieder in der Arbeit drin, ja. Das ist, also ich verspreche meiner Familie, meiner Frau, meiner Tochter eigentlich immer, dass ich es eine gewisse Zeit ausmache und dann irgendwann mal weiß ich, muss ich doch wieder ran, ja.
Wird es das irgendwann ändern?
Ich glaube gerade im Strafrecht nicht. Du musst so schnell reagieren können und in der heutigen Zeit sind die Leute einfach gewohnt, dass sie dich, dass man den Anwalt sofort erreicht. Sonst ist es teilweise auch so, dann gehen die gleich zum anderen Anwalt.
Ja, klar, das ist auch immer anstrengend.
Und dann bist du im Urlaub, der einen Haufen Geld kostet. In der Zeit verdienst du kein Geld. Und wenn dann noch die Mandanten weggehen, war der Urlaub dreimal so teuer.
Man will ja auch das Beste geben. Man hat ja auch Verständnis dafür, dass die im Gefängnis sind, aber klar. Wir brauchen auch die Erholung. Es geht ja auch manchmal anders. Ne? Ja. Ja, okay. Also, gut, ich freue mich auf die nächste Folge.
Hau rein.
Hau rein.